Himmlischer Vater, wir preisen dich. Wir danken dir wirklich für deine Nähe und Gegenwart. Wir danken dir, dass wir unser Herz dir schenken durften. Und himmlischer Vater, Herr Jesus, Heiliger Geist, wir danken dir, dass wir ahnen, wie sehr du uns liebst, dass wir ein bisschen schon verstanden haben, dass du Freude über uns hast. Und Vater, ich bete, dass wir das Blitzen in deinen Augen sehen, das Funkeln in deinen Augen sehen, der Freude über jeden von uns, der hier ist heute Morgen. Danke, dass du uns sagst, wir erfreuen dich. Wir sind Freude für dich vor deinem Thron. Vater, wir preisen dich. Und wir wollen dir Ehre machen. Amen. Ja. Mein Thema heute ist, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Der Psalm 73, Vers 28. Ich habe Gott gebeten, dass er mir etwas schenkt, etwas ganz Frisches, Neues, was uns alle Freude macht und uns erfrischt. Und er hat es getan. Zu mir hat er gesagt, Annemarie, ich will deine Liebe zu mir erfrischen. Und das war große Freude für mich. Und ich glaube, er will unsere Liebe zu ihm erfrischen. Er hat mir auch gesagt, ich soll ein bestimmtes Buch mitnehmen, das von Mike Bickel, über Leidenschaft, über Jesus. Ich habe es zwar schon zweimal gelesen und habe noch viele andere Bücher zu Hause, die ich noch nicht gelesen habe, aber ich habe gewusst, nein, die anderen darf ich zu Hause lassen, es soll das sein. Ja, zu mir selber, zu meiner Person, ich bin Jesus schon als Kind begegnet. Ich hatte eine geistliche Schwester, eine katholische Nonne, die Schwester Lucia, und das war meine Volksschullehrerin. Und ich habe sie heiß geliebt, diese Schwester, weil sie war eine feurige, wiedergeborene Christin. Sie hat mir Jesus so attraktiv vor Augen gemalt, dass ich als Kind da, als Volksschülerin, dass das wirklich mein Herzenswunsch war, Jesus zu lieben und ganz nah. Ja, Lucia heißt ja Licht. Lichtträgerin, und das war sie wirklich für mich. Und ich habe mir damals gemerkt, obwohl ich es wahrscheinlich noch nicht so verstanden habe, wie wir es heute verstehen dürfen, sie hat gesagt, Kinder, ihr müsst wissen, was der Sinn eures Lebens ist. Und sie hat gesagt, ihr lebt, damit ihr Jesus verherrlicht. Und das habe ich mir als Siebenjährige gemerkt bis heute. Ja, ich bin dann natürlich älter geworden und so zwischen 20 und 30 habe ich Jesus eher in die zweite Reihe meines Lebens gestellt. Da war ich selber so wichtig, meine Lebenskonzepte, meine Ziele. Aber Jesus war barmherzig, er hat mein Herz gesehen. Und so als ich 30 war, hatte ich eigentlich meine Lebensträume schon erfüllt. Ich war verheiratet. Ich hatte ein Kind, wir hatten eine Wohnung und trotzdem, ich hatte auch einen Beruf, ich war Religionslehrerin und trotzdem war irgendwie eine Leere in mir, ein großer, großer Hunger und ich habe mich gefragt, ist das alles? Jetzt bin ich 30 und in dieser Zeit meines inneren Fragens hat mich eine Freundin eingeladen zu einem Glaubenskurs. Es war damals in Neunkirchen. Und ich bin mitgegangen, weil ich habe mir gedacht, vielleicht wird dort mein Hunger gestillt, obwohl ich Religionslehrerin war. Aber ich habe nicht wirklich Befriedigung und Freude und Sattheit erlebt durch Gott selber. Ja, ich bin zu diesem Glaubenskurs gegangen und dort habe ich Dinge gehört, die ich noch nie vorher gehört hatte. Und Jesus hat mich da ganz konkret gefragt, Annemarie, willst du weiter für dich leben, für deine Ziele? Oder willst du für meine Ziele leben? Und das war keine leichte Frage. Ich habe ein ganzes Jahr dazu gebraucht. Ich wünsche jedem, der Jesus noch nicht kennt, dass es schneller geht. Aber ich habe ein Jahr lang herumgekämpft mit dieser Frage. Und als ich einmal mit ein paar Frauen an einem Vormittag zusammen war, wir haben gemeinsam in der Bibel gelesen, da hat mich der Heilige Geist dann wirklich gepackt und hat gesagt, so, jetzt sag Jesus, dass er der Einzige in deinem Herzen sein soll. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe Jesus mein Leben gegeben. Ich habe verstanden, was es heißt, Gnade, nur aus Gnade leben zu dürfen. Ich habe verstanden, dass ich Jesus brauche, dringender als irgendetwas anderes. Und ich habe auch verstanden und ich war bereit zu dem Zeitpunkt, ihn als Herrn in meinem Leben sein zu lassen. Nicht als Anhängsel, sondern als Herrn. Ich habe gesagt, Herr Jesus, ab jetzt darfst du sagen, wo es lang geht in meinem Leben. Und ich bin nach Hause gekommen und mein Mann hat gesagt, der Fritz, du schaust verändert aus. Das hat Jesus gemacht. Ja, und diese beglückenden Erfahrungen, also diese Erfahrung, die ich gemacht habe und die ganz viele, die jetzt da sind, sicher auch gemacht haben, wir wissen alle, dass man diese Erfahrung, Jesus ganz nahe zu sein, in seinem Herzen zu haben, mit ihm durchs Leben gehen zu dürfen, dass man diese Erfahrung niemals konservieren kann. Ich kann sie nicht in eine Flasche füllen und bei Bedarf hernehmen und daraus trinken. Das funktioniert nicht. Dieser Durst, den wir haben, wird durch dieses abgestandene Wasser nicht gestillt. Warum wollen wir diese innige Gemeinschaft mit Jesus jeden Tag neu erleben? Warum? Wir haben entdeckt, dass nur die Liebe und die Zuneigung des Vaters, unseres Erlösers und des Heiligen Geistes uns wirklich glücklich und satt macht. Und genau dem bin ich auch begegnet, als ich den Psalm 73 gelesen habe. In der Luther-Übersetzung steht, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all sein Tun. Wenn wir uns jetzt dann den ganzen Psalm anschauen, das ist nämlich der Schlussvers, so hat der ganze Psalm eine Geschichte. Zu den Psalmen allgemein kann man sagen, dass sie in der Zeit entstanden sind zwischen Mose, er hat einen Psalm geschrieben, und bis in die Zeit Esras, das ist in einem Zeitraum von 1000 Jahren. Viele Psalmen hat König David geschrieben, einige sind von den Söhnen Korachs, Asaph hat diesen Psalm geschrieben und noch 12 andere, König Salomo hat einen Psalm geschrieben oder mehrere sogar. Und es gibt noch andere Psalmschreiber, die wir leider nicht kennen. Seit Jahrtausenden werden diese Psalmen gesungen, gelesen und gebetet. Auch Jesus hat Psalmen gebetet beim Paschamahl, hat er einen Psalm gebetet. Er hat am Kreuz den ersten Vers von Psalm 22 gebetet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der erste Vers. In Psalmen besingen Menschen, die Gott kennen, ihre Freude, ihre Reue oft, ihr Lob, ihre Trauer und auch ihre Klage. Aber am allermeisten besingen sie Gott selber, wie er ist, die Freude über ihn, die Größe, die Schönheit, die Herrlichkeit. Psalmen sind immer sehr, sehr persönlich. Die Dichter der Psalmen sind sehr, sehr offen. Sie lassen uns hineinschauen in ihr Leben, so wie es wirklich ist. Real life, kann man sagen. Sie verbergen nichts. Wenn sie Mühe haben mit Gott und sie irritiert sind, so schreiben sie drüber. Wenn sie mutlos sind, schreiben sie drüber. Wenn sie sich als Versager erleben, schreiben sie drüber. Psalmen sind auch vom Herzen und von den Gefühlen gesteuert und deswegen sprechen sie uns auch so ganz besonders an. Viele Psalmen beschreiben die Eigenschaften Gottes, wie Gott ist. Das finden wir, wenn wir Hunger haben, das zu wissen. Es gibt in manchen Bibeln ein eigenes Register, wo dann dabei steht, Psalmen, und dann sind alle Psalmen angeführt, wo man lesen kann darüber, wie Gott ist, welche Eigenschaften er hat, wie sein Wesen ist. Das ist sehr hilfreich. Also, Asaph, der Schreiber von diesem Psalm 73, er ist ein Lobpreissänger und Musiker. Er wird von König David eingesetzt. Wir lesen über Asaph, als er war dabei, als die Bundeslade nach Jerusalem hinaufgetragen worden ist und als David getanzt hat voller Freude vor der Bundeslade. Asaph und seine Familie hatte eine große Familie und die waren alle, hatten die richtige Herzenseinstellung. 12 davon wurden ausgewählt und durften dann im Tempel Dienst machen als Lobpreissänger. Manchmal können wir auch lesen, dass sie die Zimbeln gespielt haben. Sie waren Menschen, die Gott Ehre machen wollten. Und das war wirklich ihr Dienst. Sie sind extra dafür eingesetzt worden. Wenn wir uns jetzt den 73. Psalm anschauen, dürfen wir die ersten 3 Verse haben, bitte? Da schreibt Luther: Gott ist ein Psalm Asaphs. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Also er beginnt und bleiben wir beim Einser, ja. Er beginnt, indem er Gott positiv beschreibt. Du bist mein Trost. Du bist der Trost meines ganzen Volkes. Und im zweiten Vers merkt man schon, hoppla. Für ihn ist er anscheinend nicht der Trost, denn er beschreibt sofort, dass es ihm jetzt nicht so gut geht. Er wäre fast gestrauchelt. Das heißt, er wäre fast hingefallen. Er hätte fast das nicht mehr geglaubt, was er da im ersten Vers geschrieben hat. Was war der Grund, dass er an Gott zweifelte oder ja einfach ins irritiert war über Gott? Was war der Grund? Und er schreibt hier, den Gottlosen geht es so gut. Können wir weiter haben, bitte? Die Gottlosen, jetzt beschreibt er sie. Für sie gibt's keine Qualen. Sie sind gesund, fest sind sie. Sie schauen gut aus. Sie haben nicht die Mühsal wie andere Leute. Sie prangen in Hoffart. Sie sind stolz. Sie freveln. Das heißt, sie spotten über Gott. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was ihnen einfällt. Sie fragen nicht nach Gott. Dürfen wir weiter haben, die nächsten 3? Sie achten alles für nichts und reden böse. Sie reden und lästern hochher. Was sie reden, das soll vom Himmel herabgeredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum fällt ihnen der Pöbel zu. Also andere Leute laufen ihnen nach, haufenweise wie Wasser. Und so beschreibt er 14 Verse lang, wie die Gottlosen leben. Und er ist irritiert, weil es ihnen so gut geht. Ihm anscheinend nicht. Er ist anscheinend nicht so gesund, nicht so wohlhabend. Er ist irritiert über Gott. Und dann schauen wir uns wieder an den Vers 15. Hätte ich gedacht, ich will reden, so wie sie, wie die Gottlosen, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. Er hat sich gedacht, na ganz will ich mich doch nicht auf ihre Seite stellen, weil Gott verleugnen und sagen, ich will weggehen von dir, das will ich vielleicht doch nicht. Also da ist einmal ein bisschen zu merken, er raunzt nicht mehr und beschwert sich nicht mehr, dass es den Gottlosen so gut geht, sondern er fängt einmal zum Nachdenken an. Und dann bitte weiter, den Vers 17. Er ging ins Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Das heißt, er hat wirklich einen Schlusspunkt gesetzt von seiner Raunzerei und von seinem Murren und Klagen und Sudern. Er ist zu Gott selber gegangen, hat sich Zeit genommen zu sagen, Herr, wie siehst du das? Wie denkst du über die Situation? Du weißt doch, ich habe ein reines Herz, ich will dir gefallen, aber ich komme mit dem allen nicht klar. Hilf mir, hilf mir. Und im Heiligtum Gottes, ich weiß es nicht, ob es der Tempel war, aber wir wissen, dass das Heiligtum Gottes der Ort ist, wo wir Gott begegnen. Dort finden wir Klarheit. Dort finden wir wirklich Gottes Reden zu uns. Und er hat von Gott gehört, wie er zu ihm gesagt hat, du Asaf, schau einmal an, wie das Ende dieser Menschen sein wird. Schau das an. Und in diesem Anschauen hat er erlebt, dass er eigentlich nur einen kleinen Ausschnitt gesehen hat vom Leben dieser Menschen. Er hat vergessen, dass es auch eine Ewigkeit gibt. Er hat vergessen, dass Gott ein Richter ist, der von ihnen Rechenschaft fordern wird. Er hat vergessen, dass diese Menschen auf einem sehr gefährlichen Weg sind, sich selber zu zerstören. Denn Gott hat die Oberhand, nicht sie. Und in Vers 21 bis 23. Als es mir weh tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, also er meint damit, als ich verbittert war über dich, als ich, meine Verbitterung war so groß, dass ich sogar Schmerzen hatte, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier, ein unverständiges Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Er hat verstanden, er ist diesen großmäuligen Menschen auf den Leim gegangen. Er war neidisch auf sie und er war verbittert. Und das war nicht recht. Und trotz dieser Verbitterung und diesem Neid hat Gott ihn an seiner rechten Hand gehalten. Er hat ihn nicht fallen gelassen. Er hat all diese inneren Kämpfe an seiner Seite durchgestanden. Und das ist sehr tröstlich für mich und für uns, dass Gott uns in solchen Zeiten, wo wir solche Kämpfe haben, egal aus welchem Grund, nicht fallen lässt, sondern an der Hand hält. Und dann geht es sehr, sehr schön weiter, die nächsten Verse. Dürfen wir dann die nächsten haben, bitte? 24. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Und der 28. Vers ist dann der Schlussvers, der ist für mich irgendwie der Höhepunkt von dem Ganzen, wo er sagt, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu dir halte, Gott, und meine Zuversicht setze auf dich, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Er ist wieder dort gelandet, dass er verstanden hat, dass die Nähe Gottes sein allerhöchstes Gut ist. Und er nimmt wieder wahr, dass Gott ihm nahe ist. Die Frage an uns, wie empfinden wir Gottes Nähe, jeder von uns? Was muss da sein, dass du Gottes Nähe, dass du weißt davon und dass du es ganzheitlich empfindest, dass er da ist? Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Wenn Gott da ist und so einen Moment davon habe ich heute im Lobpreis auch empfunden, dann haben wir tiefen Frieden. Dann ist unsere Sehnsucht gestillt. Unsere Probleme werden kleiner oder sie verschwinden überhaupt. Wir empfinden, dass alles gut wird. Stimmen, die vielleicht vorher noch in mir waren, die schweigen. Das Hamsterrad, in dem ich vorher vielleicht noch gelaufen bin, steht still und ich bin herausgestiegen aus diesem Hamsterrad. Wir fühlen uns geborgen und angenommen in der Nähe und Gegenwart unseres Vaters. Wir empfinden, Jesus ist da. Wir empfinden, der Heilige Geist hat uns dorthin gebracht. Wir empfinden vielleicht auch diese Einheit zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Geist. Und wir empfinden vielleicht auch, dass jetzt der Himmel offen ist, dass der Himmel da ist. Und vielleicht bekommen wir auch Sehnsucht, dass das nie endet. Wir spüren, wie die Ewigkeit beim Vater sein wird. Ich glaube, keiner von uns möchte das missen, dass wir das jetzt schon als Geschenk ausschnittartig erleben dürfen. Und trotzdem haben wir unsere große Not auch mit diesen Jesus-Erfahrungen, weil sie kommen nicht auf Knopfdruck. Ich kann nirgends hindrücken und sage, Herr Jesus, ich will jetzt deine Nähe. Das geht nicht. Können wir etwas tun, damit wir die Nähe Jesu erfahren? Die Antwort ist eigentlich nein. Sie ist ein Geschenk. Jesus schenkt uns seine Nähe freiwillig und aus Liebe. Und ein bisschen ist die Antwort auch ja. Denn wir sind auch beteiligt dabei. Wir sind nicht unabhängig. Wir können Weichen stellen. Wir können so eine Landebahn auslegen für die Nähe Gottes. Wir wissen, dass Gott uns nahe ist im Wort, weil es steht ja in der Schrift, dass das Wort Fleisch geworden ist und dass es unter uns gewohnt hat und dass das Wort mit Gott ident ist. Das wissen wir und das ist die Schiene Nummer 1, um in die Nähe Gottes zu kommen, das Wort ernst zu nehmen und das Wort auch mit allen Fasern auszuleben. Denn ich kann das Wort Gottes da im Kopf sitzen haben und ich kann sagen, Herr, lass das Wort bitte in mein Herz fallen und nicht nur mein Herz, in mich ganz, in jede Phase meines Lebens. Ich brauche dich und deine Nähe. Ich möchte es nicht nur im Kopf verstehen, sondern ich möchte, dass mein ganzes Leben, mein ganzer Leib, mein ganzes Ich, mein Wesen von deiner Nähe durchdrungen ist. Und in so vielen Liedern haben wir das heute ja auch gesungen, dass die Nähe Gottes uns satt machen will, durchdringen will. Dass der Vater sich freut an uns. All das haben wir heute schon besungen. Und wir wissen das. Aber wir dürfen es noch tiefer und noch mehr ersehnen, diese Nähe des Vaters. Wie erleben wir die beglückende Nähe des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes? Es würde sich lohnen, sich hinzusetzen und zu sagen, Herr, sag mir das, ich will es aufschreiben. Und bei Gelegenheit als Schummelzettel wieder hervorholen und nachschauen, was ich da geschrieben habe. Ich darf euch erzählen, ich habe Gott auch darum gebeten, dass ich seine Nähe erleben darf. Und ich habe sie erlebt, jetzt im Urlaub. Wir waren an einem See. Ich erlebe sie oft, aber das war was ganz Spezielles. Und das war wie ein Liebesbrief vom Himmel an mich. Und deswegen will ich es euch auch erzählen. Ich war an einem See und bin da auf einem Steg gelegen und auf meinem Liegestuhl und habe in den Himmel geschaut. Und plötzlich sehe ich am Himmel ein Gebilde, das hat meine ganze Aufmerksamkeit gewonnen. Es waren Wolken, eine Wolkenformation, eine Wolke, die wie so eine große Schale am Himmel war. Und am linken oberen Ende dieser Schale war ein Kopf. Das war, ich habe gewusst, das ist der Vater im Himmel. Und an dieser Schale, die so viel Geborgenheit auch ausgedrückt hat, ist eine Frau gelehnt, eindeutig eine Frau an der Schulter dieses Vaters. Und ich habe mich wiedererkannt und es hat mich elektrisiert. Ich kann nicht sagen, das war etwas Besonderes. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Gott hat zu mir gesagt, Annemarie, das bist du. Du bist so geborgen beim Vater. Ich war von den Socken. Es war viel mehr als eine Wolke. Es war das Reden Gottes zu mir. Und ich habe eine Riesenfreude bekommen. Und nach ein paar Augenblicken schaue ich wieder hin. Ich weiß nicht, was eine halbe Minute später. Ich weiß es nicht. Ich schaue wieder hin und ich war wieder wie von den Socken. Jetzt habe ich erlebt, dass sich der Vater umgedreht hat und dass auf der linken Seite von ihm ein Baby war. Entweder war es noch ein Embryo oder es war ein Neugeborenes, hat diese typische runde Haltung gehabt. Also so dieses Einkuscheln und dieses Baby hat sich da eingekuschelt in den himmlischen Vater. Und ich habe gesagt, Herr Jesus, das werde ich nie vergessen. Ich danke dir so von Herzen, dass du so zu mir sprichst und mir sagst, wie groß deine Liebe zu mir ist. Und ich erzähle es euch, weil ich glaube, er möchte es euch auch sagen. Es geht noch weiter. Und wie das dann so abgeklungen ist in meinem Herzen, ist plötzlich ein Gedanke gekommen, denn ich bin da auf diesem See, waren so Stege hinaus aufs Wasser und auf diesen Stegen sind die Urlaubshungrigen gelegen. Und ich habe, also wenn ich da so Richtung Himmel geschaut habe, vor mir viele Stege und viele Menschen gesehen. Ich war sozusagen, es war mir vor Augen, dass ich dort nicht alleine bin. Wir waren nicht am Ufer, sondern eigentlich am Wasser. Und plötzlich fällt mir ein, wow, da sind ja so viele andere Menschen auch, hunderte sicher. Und ich habe dieses Bild sehen dürfen. Und noch einmal habe ich kapiert, wie gern mich der Vater hat, dass er mir das schenkt. Und dann ging es weiter. Und dann ist etwas über mich gekommen, das habe ich, glaube ich, sehr selten. Ich habe wirklich Erbarmen bekommen für die Menschen. Ich habe einen riesen Wunsch gehabt, dass alle, die da liegen, so der Liebe des Vaters begegnen dürfen. Das hat mich selber bewegt, kann ich echt sagen. Und ich habe Hunger bekommen, mit diesem Herzen für Menschen zu beten. Mit diesem Herzen möchte ich Menschen einladen zu dem Glaubensseminar, das wir dann im Herbst haben werden. Und ich habe so den Hunger, dass wir alle das bekommen, dass wir hungrig sind, anderen Menschen die Liebe des Vaters zu vergönnen. Denn das ist der Grund, dass wir ihnen die Liebe Gottes vergönnen. Das Glück, die Freude, die Geborgenheit. Das ist, glaube ich, der tiefste Grund, der uns motiviert, Menschen für Jesus zu gewinnen. Evangelisation aus Liebe. Nicht mit dem Holzhammer, aus Liebe. Und wenn wir diese Leidenschaft nicht haben, weil die brauchen wir eigentlich immer wieder neu, dann können wir Gott bitten, dass er uns diese Leidenschaft für die Menschen schenkt, dass wir für Menschen beten, damit sie dem Vater begegnen. Wir können ihm das vorweinen. Ich habe das nicht immer. Aber ich weiß jetzt, was es gibt an Leidenschaft für Menschen. Wann begegne ich noch der Nähe Gottes? Oft, wenn ich mit irgendjemand unter euch rede und er erzählt mir, was Gott gerade in seinem Leben tut, das baut mich einfach auf, das ermutigt mich, das geht uns allen so. Wir brauchen einander, wir sind ein Leib und wir brauchen einander, denn unsere Erfahrungen stärken uns. Ja, wann noch? Ich erlebe die Nähe Jesu sehr oft in unseren prophetischen Gebetstreffen, wenn wir füreinander beten, wenn wir Worte haben füreinander. Ich habe heuer im Frühjahr ein Wort bekommen, das mich tief innen getroffen hat. Das hatte jemand gesehen für mich, eine Dusche, und unter dieser Dusche stand ein großer Holzbottich, und aus dieser Dusche rann Wasser, und dieses Wasser wurde in diesem Holzbottich gesammelt. Und das Wort dazu war: stelle du dich selber unter die Dusche, sammle nicht das Wasser. Die Dusche ist Gottes Versorgung für dich. Gottes Liebe, Gottes Erbarmen, Gottes Nähe, Gottes Vergebung, Gottes Freude, Gottes Stärke, all das. Stell dich selber drunter. Du brauchst das Wasser nicht aufheben für später, sondern genieße es jetzt. Und dann ist mir eingefallen, dass die Uli, die verstorbene Frau von unserem Pastor Helmut, öfter zu mir gesagt hat: Annemarie, glaubst du, dass Jesus dich liebt? Nicht nur die anderen, sondern dich, dich persönlich. Und das war eine gute und wichtige Frage. Glauben wir das, dass er uns liebt? Ich habe in einem Buch gelesen, dass Psychologen und Neurologen herausgefunden haben, dass kleine Kinder so zwischen dem ersten, also von der Geburt an bis zum ersten, bis zum zweiten Lebensjahr etwas in ihrem Kopf haben, was erst aktiviert werden muss, ein sogenanntes Freudenzentrum. Und ein kleines Kind, ein Baby, das Eltern hat, das andere liebevolle Bezugspersonen haben, die sich über das Baby beugen, die ihm gute Worte sagen, die es anlachen, die ihm Lieder vorsingen, die einfach dem Baby vermitteln: ich freue mich, dass du da bist, ich hab dich gern, ich mag dich. Das Lachen, der Augenkontakt, all das aktiviert in diesem Baby den Lebenswillen. Dieses Freudenzentrum ist der Motivator für so ein Baby, gerne zu leben und größer zu werden. Das ist schon interessant, habe ich mir gedacht. Und Gott hat das gewusst. Um wie viel mehr soll das uns einfach ein Beispiel sein, wie sehr der Vater sich zu uns beugt, um unsere Freude zu sein, um unser Freudenzentrum zu aktivieren. Denn es ist schon ein Unterschied, ob ich theoretisch über die Freude weiß oder ob wirklich mein ganzes Sein, mein ganzes Wesen von der Freude Gottes erfasst ist. Ich kann das Wort Gottes lesen. Ich kann lesen: die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ja, okay, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Aber erfasst mich das ganz, von Kopf bis Fuß, auch in meinem Alltag, wenn mir das einfällt? Da habe ich nichts davon, wenn ich die Theorie weiß von diesem Wort. Ich möchte es leben. Und das möchte der Heilige Geist in uns hervorrufen, dass wir diese Freude am Herrn täglich leben können. Ja. Ein Satz ist auf meinem Herzen: die Augen unseres himmlischen Vaters funkeln, wenn er uns sieht. Glauben wir das? Der Vater hat so eine Freude über jeden von uns, der hier sitzt. Und wir sind seine Freude. Der Vater erfreut sich an unserer Schönheit, egal wie wir uns fühlen, ob sündig oder nicht. Beides gehört zu uns, und der Vater sagt: das weiß ich eh, dass du sündig bist und dass du ein sündiger Mensch bist, das weiß ich. Aber komm zu mir, ich schenke dir alles, ich vergebe dir, genieß meine Nähe, meine Freude, meine Barmherzigkeit. Sei bei mir, du selber machst mir Freude, nicht in welchem Zustand du gerade bist. An dir freue ich mich. Und dafür möchte ich den Vater bitten. Vater, ich bitte dich darum, hilf uns, dass wir das Funkeln in deinen Augen sehen, die Freude, die du hast über jeden von uns. Vater, wir danken dir, dass wir davon wissen aus deinem Wort, dass du gut bist, dass du Sehnsucht hast nach uns und dass wir auch deine Nähe brauchen, um satt zu werden, so wie diese Babys liebevolle Menschen brauchen, um gerne und mit Freude zu leben. Vater, wir bitten dich darum, schenk uns das. Amen. Gott nahe zu sein ist mein Glück, ist die Kurzform von diesem Vers. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkünde all sein Tun. Wenn wir diese Freude haben, dann wollen wir sie nicht nur für uns behalten. Wir wollen es verkünden. Und das ist auch eine wichtige Aussage. Das verkünden wir durch unser Sein. Da müssen wir gar nicht viel reden. Wir dürfen auch reden. Aber diese Freude, die muss irgendwo herauskommen. Und wir haben ja viele prophetische Worte bekommen von verschiedenen prophetischen Menschen, die uns zugesagt haben, dass man hier in unserer Gemeinschaft das erleben darf. Die Gegenwart Gottes. Die Isabel Alum war letzten Herbst bei uns und hat im Gottesdienst prophetisch gebetet und hat uns gesagt, der Herr wird andere Menschen in Erstaunen versetzen über dem, was Gott hier unter euch tut. Denn die Auswirkung von Treue wird sichtbar werden und die Menschen werden erkennen, dass es das ist, was Gott mit jenen tut, die ihm treu sind. Ist das nicht schön? Menschen werden an uns, in unserer Gemeinschaft, hier, aber auch dort, wo jeder von uns lebt, erkennen, dass wir Gott treu sind, dass wir Gott gefallen wollen, dass seine Freude und Nähe in uns ist. Und das wird Wellen schlagen. Das wird Menschen wirklich Sehnsucht wecken in Menschen. Ich will das auch haben, was ihr habt. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Wir sind schon eine bunte Schar von Verliebten in Jesus. Findet ihr nicht auch? Und ich möchte euch sagen, dass ich so dankbar bin für die Asafs in unserer Gemeinde. Asaf hat diesen Vers geschrieben. Wir haben Asafs, viele Asafs, die Lobpreissänger sind, die Lobpreismusiker sind. Wir haben sie im Gottesdienst. Sie führen uns, nehmen uns an der Hand und wir gehen mit ihnen zum Thron Gottes. Wir haben Lobpreissänger und Musiker in den Hauskreisen. Wir haben im Prayer Room Menschen, denen es so ein Anliegen ist, den Herrn anzubeten, dass diese Freude und Gegenwart Jesu uns verändert. Ich bin so dankbar für jeden. Es gibt Menschen in der Arche, ihr wisst das. Es gibt so viele, die einfach mithelfen als Lobpreissänger und Musiker, diese Nähe und Gegenwart Jesu zu besingen. Und ganz zum Schluss ein Beispiel, dass es diese Verliebten Gottes in allen Nationen gibt, unter allen Völkern. Ich lese etwas vor aus dem Rundbrief von der Miriam. Sie schreibt hier: Mir erzählte ein kurdisch-persischer Mann, ich nenne ihn jetzt Simon, der mit seiner Familie geflüchtet war und jetzt in einer Flüchtlingspension lebt. Er erzählte mir von seiner Flucht. Er ist schon ziemlich lange Christ und sah früher den Jesusfilm in seiner Sprache. Zusammen mit seiner Familie flüchtete er mit einem Boot, das circa 40 Menschen trug. da der Schlepper einen Seemann als Bootsführer auswählte, der nicht lenken und fahren konnte, übernahm der kurdische Simon das Steuer. Wie er gegen den Wassereintritt und Benzineintritt ins Schiff kämpfte, mit den hohen Wellen auf- und abraste, blickte er einfach geradeaus und sah in seinem inneren Auge, wie Jesus im Boot schlief und die Jünger alle Angst hatten. Er wusste, dass Jesus die Kontrolle hatte und nur schlief. Er vertraute ihm und fuhr um sein Leben, um das Leben seiner Familie und das Leben der anderen 37 Menschen. Alle schafften es an Land. Kurz vor dem Strand mussten sogar Leute ans Ufer getragen werden oder mit den wenigen Schwimmwesten, die sie hatten, ans Ufer kommen, da das Boot nicht mehr fahren konnte. Halleluja. Ich möchte euch einfach bitten, ganz besonders jetzt auch für kommenden Freitag und Samstag, dass ihr die Gegenwart und Nähe Jesu ausruft und Lieder singt, ganz besonders über diesen Sommerfesten, die jetzt in Flüchtlingspensionen organisiert sind. Vielleicht kann die Gloria noch ein bisschen was sagen dazu. Gottes Nähe herunterbeten vom Himmel. Gut, seid gesegnet.